Und da sind wir auch bei dem Thema Hoffnung, dass das heute Predigtthema ist. Dazu mal was ganz anderes, denn nämlich 1977, 78 gab es eine Massenbewegung. 8 Millionen Menschen sind nämlich ins Kino gezogen. Die sind einfach ins Kino gerannt und wollten einen bestimmten Film gucken. Und zwar, wer kann sich's vorstellen? Es war Star Wars. Und zwar Star Wars, eine neue Hoffnung. Star Wars, eine neue Hoffnung. Wer Star Wars nicht kennt, es geht da letztendlich um den Kampf zwischen Gut und Böse. Das Böse, was verkörpert wird durch das Imperium. Und das hat gerade so die Überhand gewonnen. Und die letzten Guten, die kämpfen als Rebellen gegen dieses Imperium. Sieht aber nicht gut aus für die Rebellen, weil das Imperium hat eine riesige Raumstation. Wer die Filme kennt, der weiß, das ist der sogenannte Todesstern. Und dieser Todesstern ist ausgerüstet mit einem riesigen Laser, der ganze Planeten zerstören kann. Und dann gibt es da einen Jungen, Luke Skywalker nennt er sich, und der erfährt eine Berufung und es gelingt ihm mit ein paar Gefährten, diese Konstruktionspläne von diesem Todesstern zu klauen und damit letztendlich auch eine Schwachstelle herauszufinden und sie können diesen Todesstern zerstören. Und es macht sich Hoffnung breit. Hoffnung, dass das Imperium zurückgeschlagen wird, dass das Böse zurückgedrängt wird und dass sie eine Chance haben, dass das Gute eine Chance hat. Also das Gute gewinnt vielleicht noch. Es ist nicht das Ende. Und das hat ihnen Energie gegeben. Das hat ihnen Kraft gegeben. Das hat ihnen Perspektive gegeben für die Zukunft. Und meine Frage heute lautet auch an dich, was gibt dir denn eigentlich Energie? Was gibt dir Hoffnung? Was gibt dir Antrieb in deinem Alltag? Ich nehme an, dass es nicht ist, dass du eines Tages einen Todesstern zerstören wirst. Es ist irgendwas anderes. Vielleicht ist es der nächste Urlaub. Ein sonniger Strand, ein sonniges Plätzchen. Du denkst darüber nach. Und du überstehst den Alltag, du gehst zur Arbeit, weil du weißt, in einem Monat, in den Pfingstferien, in den Sommerferien, da bin ich woanders und kann endlich entspannen. Und du hast die Hoffnung, dass du da Ruhe findest. Oder was anderes, dein Antreiber ist, du möchtest erfolgreich sein. Und das in jeglicher Hinsicht. Du möchtest erfolgreich sein in der Karriere, du möchtest erfolgreich sein in Beziehungen, du möchtest in der Gesellschaft erfolgreich sein, du möchtest Anerkennung, Lob haben, du möchtest Prestige haben, du möchtest nicht, dass die Leute irgendwie schlecht über dich reden. Und das ist dein Antrieb. Oder ist es vielleicht Geld? Es ist Reichtum, Besitz, was dein Antrieb ist. Du möchtest mehr haben. Du möchtest vielleicht einfach ein sorgenloses Leben führen. Jetzt oder erst im Alter und deswegen sorgst du jetzt schon vor und bist ganz fleißig. Und auch die Charaktere in Star Wars, die hatten ähnliche Antriebe am Anfang. Wenn man die Filmreihe kennt, dann verändern sich die Antriebe, die Hoffnung. Aber wenn man Han Solo, das ist einer, der eigentlich ein Schmuggler ist, und er möchte eigentlich gerne ein sorgenloses Leben haben, ein bequemes Leben haben und am besten mit viel Geld. Er macht nichts umsonst. Und er erhofft sich mit der Hilfe eigentlich, die er dann leistet, dass er davon ein Stück abkriegt. Und im Laufe der Filmreihe verändert sich auch sein Charakter und ihm wird was anderes wichtig. Es ist nicht mehr das Geld, es ist nicht mehr sein eigenes Raumschiff und es ist auch nicht mehr die Ruhe, die er finden möchte an einem Planeten, wo es irgendwie nicht so abgeht. Vielleicht hast du dich irgendwie wiedergefunden bei einem dieser Bilder oder vielleicht hast du doch die Hoffnung, eine Raumstation zu zerstören. In unserem heutigen Predigttext geht es um Hoffnung. Petrus schreibt an die Christen in Kleinasien, das ist in der heutigen Türkei, und er hat an Christen geschrieben, die in einer Lage waren, die nicht gut war. Die haben sich nicht wohl gefühlt. Sie wurden gemobbt, sie wurden diskriminiert, sie wurden schikaniert. Sie hatten einfach eine schwere Zeit. Und Petrus schreibt an diese Christen. Er schreibt in diese Situation hinein, um sie zu ermutigen. Ich lese einmal den Predigttext vor. 1. Petrus 1, Abvers 3. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ein neues Leben geschenkt. Wir sind von neuem geboren und haben jetzt eine sichere Hoffnung. Die Aussicht auf ein unvergängliches und makelloses Erbe, das nie seinen Wert verlieren wird. Gott hält es im Himmel für euch bereit und wird euch, die ihr glaubt, durch seine Macht bewahren, bis das Ende der Zeit gekommen ist und der Tag der Rettung anbricht. Dann wird das Heil in seinem ganzen Umfang sichtbar werden. Ihr habt also allen Grund, euch zu freuen und zu jubeln, auch wenn ihr jetzt nach Gottes Plan für eine kurze Zeit Prüfungen verschiedener Art durchmachen müsst und manches Schwere erleidet. Denn diese Prüfungen geben euch Gelegenheit, euch in eurem Glauben zu bewähren. Genauso wie das vergängliche Gold im Feuer des Schmelzofens gereinigt wird, muss auch euer Glaube, der ja unvergleichlich viel wertvoller ist, auf seine Echtheit geprüft werden. Und wenn dann Jesus Christus in seiner Herrlichkeit erscheint, wird eure Standhaftigkeit euch Lob, Ruhm und Ehre einbringen. Bisher habt ihr Jesus nicht mit eigenen Augen gesehen und trotzdem liebt ihr ihn. Ihr vertraut ihm, auch wenn ihr ihn vorläufig noch nicht sehen könnt. Daher erfüllt euch schon jetzt eine überwältigende, jubelnde Freude. Eine Freude, die die künftige Herrlichkeit widerspiegelt. Denn ihr wisst, dass ihr das Ziel eures Glaubens erreichen werdet, eure endgültige Errettung. Ich bin froh, dass dieses Video läuft. Das mache ich nämlich immer gerne mit meinen Jugendlichen. Die gestalten das immer gerne, die möchten kreativ sein. Und dann gebe ich ihnen immer Gelegenheit, auch für meinen Predigtdienst ab und zu mal was vorzubereiten. Und so ist dieses Video entstanden. Einer, der gerne sowas macht und der Clips dreht, und so bringt er sich in die Gemeinde ein. Und so möchte ich auch euch heute nochmal nebenbei ermutigen, wenn ihr Leute habt, die was können, guckt, wo kann man es einbringen. Zurück zum Bibeltext. Obwohl das jetzt nur ein paar kleine Verse gewesen sind, steckt ganz, ganz viel in diesem Text drin. Und ich möchte mit euch drei Beobachtungen teilen. Erstens, die Grundlage unserer Hoffnung. Gleich am Anfang schreibt Paulus, in seinem großen Erbarmen hat er uns durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ein neues Leben geschenkt. Wir sind von Neuem geboren und haben jetzt eine sichere Hoffnung. In anderen Übersetzungen steht auch lebendige Hoffnung. Am Anfang seines Briefes schreibt Petrus etwas über die Auferstehung. Er dockt sofort an die Ostergeschichte an, was wir vor zwei Wochen gefeiert haben. Denn er weiß, dass das die Grundlage unseres Glaubens ist. Es ist die Grundlage für das, was alles kommen wird, worauf alles aufgebaut wird. Ohne eine Auferstehung würde es keinen christlichen Glauben geben. Ohne eine Auferstehung würde es uns hier nicht geben. Man hört es zwar oft in der Kirche, der Grund unseres Glaubens ist die Auferstehung. Und man tut es so ab, und man hat es ja schon ewig gehört, man ist vielleicht sogar schon gelangweilt, aber es steckt so viel Wahrheit in diesem Wort, Auferstehung. Und für die damaligen Christen war das auch, wenn sie das gehört haben, Auferstehung, neue Geburt, die haben gleich an ihre Taufe gedacht. Denn in der Taufe feiern wir, dass wir Menschen ein neues Leben beschenkt bekommen haben. So wie Petrus das ja auch sagt. Und in der Taufe, wenn man das jetzt mal symbolisch hier so nachmacht, in der Taufe wird ja das alte Leben begraben, indem der Körper einfach unter Wasser getaucht wird. Deswegen wurden auch in den alten Baptistengemeinden wurde das Taufbecken Wassergrab genannt. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Begriff noch kennt. Ich habe ihn auch in den Vorbereitungen erst so gelesen. Aber früher in den Baptistengemeinden wurde das Taufbecken Wassergrab genannt, weil das alte Leben begraben worden ist. Und wenn der Täufling wieder nach oben kommt, dann ist er von Neuem geboren. Er hat neues Leben bekommen. Und das ist nun möglich gewesen, weil wir alles gemeinsam mit Jesus Christus haben, wenn wir ihn in unserem Leben aufnehmen. Die Taufe symbolisiert diese Auferstehung zu einem neuen Leben. Man drückt damit aus, ich gehöre von nun an zu Jesus Christus. Und die Menschen damals, die wurden von Petrus erinnert. Auch sie haben dieses neue Leben von Jesus Christus erhalten. Sie sind in die Auferstehung mit hineingenommen worden. Und das hat sich natürlich auch bemerkbar bei denen gemacht. Sie haben ihr Leben radikal verändert. Ihr müsst euch vorstellen, kulturell waren sie ganz anders geprägt, religiös ganz anders geprägt. Sie waren orientalisch geprägt, dann war das auch noch Römisches Reich, das heißt also Römer waren auch da und die Götter des Römischen Reiches waren da. Also hatte man antike Götter, orientalische Götter und das alles so auf einen Haufen. Ab und zu tummelte sich da auch noch ein Jude rum, der auch noch anders geprägt ist. Und nun verändert sich deren Leben radikal. Ich bete nicht mehr irgendwelche komischen Götter, Geister an. Ich bete nicht irgendwie die antiken Götter an, sondern ich konzentriere mich auf einen Gott. Und das war unverständlich, ganz unverständlich für die Kultur, für die Gesellschaft damals. Dann gab es da noch zusätzlich noch ein paar Gerüchte, die gestreut gewesen sind. Zum Beispiel, dass die Christen Kannibalen seien. Und das, weil irgendwelche Leute mitbekommen haben, die Christen, die trinken Blut. Die essen irgendein Leib. Ja, haben sie irgendwelche Abendmahlsworte aufgeschnappt und komplett fehlinterpretiert. Haben daraus geschlossen, sie essen echtes Menschenfleisch. Dann gab es noch ein paar andere Gerüchte und dann war der Sack natürlich zu für die Christen. Mit denen will man nichts zu tun haben. Am besten ausgrenzen. Und wenn man einem begegnet, anspucken, ein bisschen schubsen, vor dem Haus vielleicht ein bisschen Randale machen, was kaputt machen, war Tagesordnung. Und Petrus schreibt an diese Leute, die diskriminiert werden, die, denen es einfach nicht gut geht in ihrer Situation. Und er macht ihnen klar, hey, ihr habt eine Hoffnung, ihr könnt euch freuen. Denn das, was jetzt passiert, das ist nicht das Ende, sondern es geht weiter. Wenn man dem Evangelium glaubt, dann ist es auch so, dass nach dem leiblichen Tod das Leben kein Ende hat, sondern dass es weitergeht. Und zwar in der Gegenwart Gottes. Und da ist die Hoffnung nun drin. Und die möchte Petrus den Christen damals nochmal so richtig vors Auge führen. Und wenn es dir gerade schlecht geht, dann erinnere dich, dass du auch Anteil hast an die Auferstehung Jesu Christi. Wir haben diese Hoffnung, diese lebendige Hoffnung. Es ist keine tote Hoffnung, weil Jesus lebt. Und wir haben diese Hoffnung, dass wir nun in den Himmel kommen, dass wir in die Ewigkeit kommen, dass wir, wie der Bibeltext sagt, ein unvergängliches Erbe hat. Und da denkt auch gleich der Jude, der auch da in Kleinasien immer mal wieder auftauchte, wenn er das gehört hat, unvergänglich, ein reines, dann hat er auch an das Alte Testament gedacht und sagte, ja, wir hatten doch auch mal eine paradiesische Vorstellung, das Land Kanaan. Und was ist daraus geworden? Es war befleckt. Wir haben andere Götter angebetet. Es war besudelt. Wir haben schlechte Dinge da drin getrieben. Und das wird ein Ende haben. Und so macht er Hoffnung. Für den einen oder anderen klingt das zuallererst vielleicht wie ein billiger Trost. Ja, in der Zukunft wird alles besser sein. In der Zukunft hat mein Leid ein Ende. Ja, im Himmel, in der Ewigkeit wird alles anders sein. Ja, es wird alles anders sein. Aber es ist kein billiger Trost, weil meine Hoffnung auf das Zukünftige auch Auswirkungen hat auf meine Gegenwart, auf das Hier und Jetzt. Und da wären wir jetzt auch bei meinem zweiten Punkt. Und zwar Auswirkungen der Hoffnung auf das Jetzt. Der Theologe Jürgen Moltmann hat einmal gesagt, Angst ist eine Vorwegnahme des Terrors, Hoffnung eine Vorwegnahme der Freude. Hoffnung ist eine Vorwegnahme der Freude. Hoffnung wird zur Freude, Hoffnung setzt Freude frei. Und deswegen schreibt Petrus in seinem Brief, dass die Christen sich freuen sollen. Er spricht von einer überwältigenden Freude. Ich habe euch mal eine Skala von 1 bis 10 mitgebracht. Wenn man, das ist jetzt so eine Freudenskala. 1 wäre dann so, ist okay. Eine 3 ist vielleicht ganz gut. Eine 6, das ist vielleicht so die Freude, die du verspürst, wenn du Geburtstag hast, Geschenke kriegst und da ist auch vielleicht sogar noch was dabei, was du dir schon immer gewünscht hast. Aber Petrus, der spricht nicht so von einer Geburtstagsfreude. Er spricht von einer überwältigenden Freude, die dich jubeln lässt. Und er spricht von einer 10. Und vielleicht sogar noch darüber hinaus. Nicht irgendwie ganz okay, ja, ist ganz gut, oder ja, ich freue mich richtig, sondern überwältigt. So, dass man das gar nicht mehr richtig im Inneren fassen kann und es einfach ausbricht. Ich weiß nicht, ob du sowas schon mal verspürt hast. Wir sollen uns diese Hoffnung so vergegenwärtigen, dass diese Freude so groß wird in uns, dass das einfach nur noch aus uns raussprudelt. Problem ist, wir Christen werden nicht so wahrgenommen. Der Philosoph Friedrich Nietzsche hat einmal gesagt oder geschrieben, Erlöster müssen mir seine Jünger aussehen. Bessere Lieder müssen sie mir singen, dass ich an ihren Erlöser glauben sollte. Und zur gleichen Zeit hat die deutsche Schriftstellerin Luise Gottsched geschrieben, wahrhaftig, ich weiß nicht, ob dieser Glaube die Leute glücklich macht. Erlöster aussehen, glücklicher aussehen. Vielleicht kennt ihr solche Leute. Ihr kennt Leute, die irgendwie immer ein breites Grinsen haben und die immer versuchen, glücklich auszusehen. Und da, vielleicht kommt es nicht immer ganz ehrlich rüber. Ein bisschen krampfhaft. Man hat den Eindruck, irgendwie die Mundwinkel sind irgendwie an die Ohrläppchen rangenäht worden oder rangeklemmt worden. Und die versuchen dauerhaft krampfartig ein Lächeln zu zaubern, aber es kommt irgendwie nicht ehrlich rüber. Ich habe da auch ein paar Leute vor Gesicht. Nicht viele und nicht hier, euch kenne ich noch nicht, Ingolstadt auch nicht. Aber mir sind schon Leute begegnet, die einfach krampfhaft versuchen, glücklich zu sein. Und man merkt, es ist nicht ehrlich. Aber es gibt auch das Gegenteil. Menschen, die eine Ausstrahlung haben und man merkt, die sind wirklich glücklich. Und da kenne ich auch ein paar Gesichter, wo ich wirklich sagen kann, denen spürt man das ab. Da sieht man das nicht nur, das spürt man. Da spürt man die Freude. Und das ist dann nicht unbedingt immer ein Dauergrinsen, aber die haben eine Ausstrahlung und man sagt, die sind glücklich, die sind zufrieden. Ich würde mich dazu nicht zählen, ehrlich gesagt, sondern eher zur Mehrheit. Das ist die dritte Sorte von Menschen, die emotional eher introvertiert sind. Und man hat den Eindruck, also die meisten Christen sind so. Da bin ich halt auch drin in dieser Sparte. Ich kann aus meiner Vergangenheit sagen, da haben mich schon Leute gefragt von wegen, bist du traurig? Und ich musste sagen, nee, bin ich nicht. Oder hat dir etwas gefallen? Und ich denke, ja, war gut. Zum Beispiel früher, wenn ich mit meinen Freunden ins Kino gegangen bin und die waren dann irgendwie total mitgenommen von den Filmen und die sagten, hey, richtig gut, der Film, vielleicht können wir da nochmal reingehen, der ist wirklich super gewesen. Und dann fragen die mich, wie fandst du den Film? Und ich sage, ja, okay. Ist vielleicht auch meine nordische Reserviertheit. Also ich war da auf der Eins, ne? Und dann fragen sie, hat er dir nicht gefallen? Ich sage, doch, doch, doch. Hat sich gelohnt, reinzugehen. So, das war ich früher. Hat sich schon alles gebessert, aber ihr könnt euch vielleicht vorstellen, so die meisten Menschen sind irgendwie ein bisschen verhaltener. Und ehrlich gesagt, die Deutschen an sich gelten ja auch als eher kühl, zurückhaltend, nicht so emotional aufgeladen, temperamentvoll. Das ist eher die Ausnahme. Man kann jetzt streiten, ob das anerzogen ist oder nicht, aber so ist es halt. Und ich kann mir vorstellen, dass diese Menschen, die damals natürlich auch Leid erfahren haben, und Leid ist nicht unbedingt das, was man freudig nennen kann. Zu ihnen hat er gesagt, zu denen hat Petrus gesagt, freut euch. Freut euch. Jubelt. Ihr könnt das erleben, dass ihr euch trotzdem freut, obwohl ihr sowas erleiden müsst. Obwohl ihr geplagt seid. Obwohl Menschen euch nicht gut gesonnen sind. Und ich meine, der häufigste Grund ist, warum wir uns nicht freuen, ist, dass wir diese Perspektive Ewigkeit in unseren Alltag nicht mit hineinnehmen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ob du, wenn du zur Arbeit gehst, an die Ewigkeit denkst. Ich weiß nicht, ob du daran nachdenkst, über die Ewigkeit, wenn du einkaufen gehst, dass du das irgendwie immer im Kopf hast. Ich weiß nicht, ob du dich, wenn du dich mit Freunden triffst oder auch ins Kino gehst, denkst du an die Perspektive Ewigkeit. Ich nicht immer. Und deswegen ist man vielleicht im Alltag auch nicht immer so freudig. Man hat nicht diese Freude, die Petrus hier beschreibt, immer in sich. Letztens hat mich auch ein Jugendlicher gefragt, ja, wie macht man das denn? Immer daran denken, an die Ewigkeit. Ja, da habe ich auch erstmal nachgedacht und dachte mir, ja, hast recht, wenn man an die Perspektive Ewigkeit, wie macht man das? Ist natürlich auch eine Einstellungssache. Erstmal den Alltag so beginnen und immer zu gucken, wenn mir was Gutes begegnet, erstmal zu sagen, danke Gott. Und danke Gott dafür, dass es in der Ewigkeit, im Himmel, immer gut sein wird. Und wenn dir was Schlechtes begegnet, dann mit der Perspektive und mit dieser Hoffnung, es wird ein Ende haben. Das wird nicht immer so sein. Und die Bibel gibt uns auch ganz viele Verheißungen, die wir uns irgendwie immer wieder ins Gedächtnis rufen können. Deswegen ist Bibellesen auch immer ganz wichtig. Viele machen das, aber es gibt auch viele, die machen es nicht, die das in ihren Alltag nicht so integriert haben, Bibel zu lesen und diese Verheißungen nicht immer wieder lesen, die Gott uns gibt. Und er sagt, ich bin dein Retter. Er sagt, ich bin dein Heil. Ich bin deines Fußes Leuchte. Ich zeige dir den Weg. Und wenn man das auch in den Alltag mit hineinnimmt, wenn man sich immer wieder an Bibelworte erinnert im Alltag, dann kann man vielleicht auch diese Perspektive Ewigkeit in den Alltag mit hineinnehmen und diese Freude auch spüren. Und das, sagt Petrus, ist möglich. Natürlich ist es immer gut zu sagen, wenn es einem gut geht. Ja, ich freue mich und ich habe diese Hoffnung. Aber was ist denn, wenn es einem nicht so gut geht? Wenn es einem wirklich dreckig geht? Insgesamt leben wir in Deutschland ganz gut. Wir haben einen hohen Lebensstandard. Wir haben genug zu essen. Wir haben ein Dach über dem Kopf. Wir werden nicht verfolgt. Dennoch sind wir geplagt von psychischen Krankheiten, Depressionen. Wir haben Burnout oder körperliche Krankheiten. Also in meinem Umfeld selber weiß ich schon, ich kann auf Anhieb 5 Leute nennen, die Krebs haben. Das ist ein nicht so schönes Gefühl. Wenn man dann von Freude spricht, das ist nicht leicht. Was kann man tun, um diese Hoffnung aufrechtzuerhalten, um auch Freude, obwohl es einem nicht gut geht, weiterhin zu verspüren? Das ist natürlich eine große Herausforderung für uns. Und Petrus fordert uns da auch heraus. Was hilft mir? Was hilft mir? Eben habe ich schon die Perspektive Ewigkeit angesprochen. Auch wenn man jetzt so in dieser Perspektive vielleicht lebt, muss man oder kann man mal die Perspektive Ewigkeit oder Ewigkeit an sich mal vergleichen mit dem Zeitraum von jetzt. Jetzt im Vergleich zur Ewigkeit ist nur ein ganz kurzer Abschnitt. Ja, 5 Jahre, 10 Jahre sind für uns gefühlt sehr lang. In der Perspektive Ewigkeit ist es aber sehr kurz. Und das kann einem Hoffnung geben. Und das kann einem wieder Aufschwung geben. Aber es gibt noch was anderes. was mir noch Hoffnung geben kann. Und zwar dieses Leid, was man erfährt, auch als Chance zu betrachten. Klingt jetzt erstmal sehr sarkastisch, wenn man zu jemandem sagt, der wirklich leidet, ob es nun aus Krankheitsgründen ist oder aus irgendwelchen anderen Gründen. Das, was du hast, sieh es doch als Chance an. Das hört man nicht gerne, wenn man selber betroffen ist. Da denkt man, was bist du denn für einer? Wie hochnäsig bist du? Aber es steckt auch Wahrheit da drin. Es gibt nämlich Studien in der Psychologie, die haben gezeigt, dass Menschen, die Hoffnung haben, die hoffen auf etwas, mehr Lebensenergie verspüren als Menschen, die nicht hoffen, die letztendlich schon mit ihrem Leben oder mit dieser Situation so abgeschlossen haben, dass sie letztendlich nicht mehr daran denken können, das wird besser. Und die haben so wenig Lebensenergie, dass sie zum Teil sogar sterben. Ich habe in den Vorbereitungen auch auf so einer Psychologie-Seite einen Artikel gelesen, und so eine Psychotherapeutin hat dann von Pearl Buck ein Zitat gegeben und anschließend eine Geschichte erzählt. Das Zitat ist, die Hoffnung aufzugeben bedeutet, nach der Gegenwart auch die Zukunft preiszugeben. Also wenn ich jetzt aufgebe, dann habe ich auch keine Zukunft. Und dann schließt sie mit einer Geschichte an, ob die jetzt in Wirklichkeit passiert ist oder fiktiv ist, das weiß ich nicht. Aber sie verdeutlicht, was Hoffnung bedeutet. Und zwar gab es mal einen Mann, sagt sie, der wurde aus Versehen in ein Kühlhaus eingesperrt. Und das ist natürlich bitter, wenn man im Kühlhaus ist. Und es war abends und er war der Letzte. Und für ihn war klar, die Nacht werde ich nicht überleben. Ich werde erfrieren. Und in dem Kühlhaus hat er sich dann irgendwie Stift und Zettel organisiert. War wahrscheinlich irgendwo eine Tafel da oder irgendwie sowas, ein Klemmbrett. Und dann hat er einen Abschiedsbrief an seine Familie geschrieben. Am nächsten Tag kamen die Angestellten und haben ihn tot aufgefunden. Und sie haben sich alle gewundert, warum ist er tot? Weil in dieser Nacht sind die Kühlaggregate ausgefallen. Und er ist trotzdem gestorben. Und die Psychologin interpretiert das so, er ist gestorben, weil er keine Hoffnung mehr hatte. Er hat sich selber sein Todesurteil gegeben. In einer Krise, im Leid, an der Hoffnung festhalten, an seinen Glauben sich klammern, an Gott sich klammern, ihn umarmen. Ist nicht leicht. Und wir lesen das auch in den Psalmen. Die Menschen hatten auch es nicht leicht. Und dennoch haben sie sich geklammert an Gott. Es ging ihm nicht gut. Hiob, es ging ihm nicht gut. Und er hat festgehalten an Gott. Er hat mit ihm gerungen. Er hat ihm auch ganz deutlich gesagt, was ihm nicht gefällt. Und das darf man Gott auch sagen. Aber Gott loszulassen, das ist das Todesurteil. Und wenn man an Gott festhält, in solchen Situationen, dann begibt sich auch unser Glaube auf vielleicht auch ein ganz anderes Level. Vorher war es vielleicht ein, es ist irgendwie wahr, was in der Bibel steht. Und ich glaube das. Also ein Fürwahrhalten. Und wenn man in so einer Krise steckt und an Gott klammert und auch mit ihm ringt, dann ist es nicht mehr ein, ich halte es nur für wahr, sondern das ist eine echte Beziehung zu Gott. Da wird der Glaube auch plötzlich ganz praktisch. Und man kann sich dann auch getragen fühlen von Gott. Und wie der Psalmist eventuell auch in den Lob wieder mit einstimmen. Auch wenn es einem nicht gut geht, weil man die Hoffnung hat, weil man die Hoffnung nicht verloren hat. Die Krise als Chance sehen, Gott zu erleben und dadurch auch neue Lebenskraft zu empfangen. Jesus Christus, hatte ich gesagt, ist die Grundlage unseres Glaubens und unserer Hoffnung, weil er auferstanden ist und weil er uns auch in diese Auferstehung mit hineingenommen hat. Aber diese Hoffnung ist nicht wie bei Star Wars, weil die Hoffnung in Star Wars daran irgendwie festgemacht wird, das Gute übernimmt wieder die Überhand und das Böse wird zurückgedrängt. Aber das Böse ist immer noch da. Es existiert noch. Und die Angst ist immer noch da. Vielleicht gibt es auch einen Rückschlag. Das Imperium schlägt zurück. Das ist übrigens der zweite Teil. Unser Grund, unsere Hoffnung liegt bei Jesus Christus und nicht bei etwas Vergänglichem, so wie ich am Anfang auch die Bilder gezeigt habe, nicht bei irgendwie Reichtum, nicht bei unserem nächsten Urlaub oder an einer schönen Gegend, nicht an Erfolg. Das ist nämlich alles vergänglich und es ist auch befleckt. Es läuft nicht alles gut in unseren Beziehungen, es läuft nicht alles gut, wie wir Geld erhalten, es läuft nicht alles gut, auf wessen Kosten wir Urlaub machen vielleicht und so weiter. Und Jesus Christus, der hat nun ein neues Leben für uns bereitet. Und das ist dann nämlich unbefleckt. Das ist rein, unvergänglich. Daran sollten wir festhalten. Und wenn wir daran festhalten, dann ist das auch ein Grund für uns, uns zu freuen. Und diese Freude wird dann ganz praktisch. Und die können wir ganz heute erleben. Weil wenn wir uns darauf fokussieren, wo Gott ist und dass er bei uns ist und wo er uns hintragen möchte, nämlich in die Ewigkeit hinein, dann können wir wirklich hoffen. So möchte ich schließen mit dem letzten Satz. Wenn in der Zukunft Hoffnung liegt, also wenn in der Ewigkeit Hoffnung liegt, dann liegt die Kraft in der Gegenwart. Dann empfangen wir auch heute Kraft. Amen. Ich bete noch mit uns. Lieber Gott im Himmel, hab Dank dafür, dass du der Vater bist und dass du uns liebst. Und hab Dank dafür, dass du den Sohn gesandt hast, dass du ja ihn auf diese Erde geschickt hast und dass er für uns greifbar geworden ist und so wir eine neue Beziehung mit dir eingehen konnten. Und danke dafür, dass du, Jesus, für unsere Sünden gestorben ist, das, was alles verkehrt läuft in unserer Welt, in unserem Leben, in unserem Inneren. Und dass du auferstanden bist und dass du uns durch diese Auferstehung mit hineinnimmst und so uns ein neues Leben ermöglichst. Und hab Dank dafür, dass wir uns freuen können auf etwas, was in der Zukunft liegt, dass du uns Hoffnung gibst. Und ich bitte dich, dass du uns immer wieder an diese Hoffnung erinnerst, vor allem im Alltag, da wo wir oft vergessen. Und ich bitte dich für diejenigen, die gerade auch wirklich leiden, weil sie in einer Krise stecken, Lebenskrise oder weil sie krank sind, weil sie in schwierigen Situationen stecken, dass du ihnen immer wieder vor Augen führst, dass du ihre Hoffnung bist. So segne uns. Amen.